Martin Schirz, Überreichtum. Während die Mittelschicht in vielen Ländern schrumpft, wächst die Kluft zwischen Arm und Reich stetig weiter. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel besitzen die drei reichsten Personen so viel Geld wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Die Verteilung von Besitz und Vermögen könnte ungerechter nicht sein. Doch anstatt dagegen zu protestieren und nach einer Umverteilung zu rufen, bewundern viele ärmere Menschen die Opulenz der Reichen und richten den Zorn gegen ihre Nächsten. Warum unsere Gesellschaft Überreichtum zulässt und sogar begünstigt, erklären diese Blinks. Sie begründen, warum exzessiver Reichtum mit den Werten einer demokratischen Gemeinschaft unvereinbar ist und zeigen, was wir tun können, um der Vision einer gerechteren Welt näher zu kommen. Blink Nummer 1. Überreichtum ist die extrem ungleiche Verteilung von Vermögen und Macht. Das liebe Geld regiert die Welt. Während manche Menschen von der Hand in den Mund leben und sich kaum einen kalten Kaffee leisten können, fahren andere auf Kreuzfahrt in die Karibik oder bauen ein hübsches Haus am See. Wieder andere sind so unverschämt reich, dass sie ihr Geld sogar mit der tatkräftigen Unterstützung ihrer in Opulenz schwelgenden Enkel und Urenkel niemals ausgeben könnten. Das sind die Überreichen der Welt. Eine Millionenjacht bezahlen sie aus der Portokasse und in der Garage reihen sich sündhaft teure Sportwagen. Das Problem dabei sind jedoch weniger die Unterschiede im Einkommen der Menschen, sondern vielmehr die Unterschiede im Vermögen. Einkommen ist das, was bei einer Erwerbstätigkeit monatlich nach Abzug der Steuer auf dem Konto landet. Vermögen hingegen umfasst zusätzlich den Wert von beispielsweise Unternehmensanteilen oder Immobilien. Man kann also vermögend sein, ohne viel Einkommen zu haben und so als arbeitslose Schlossbesitzerin opulenter leben als ein in Vollzeit angestellter Kassierer. Eine derart ungleiche Vermögensverteilung ist in Deutschland der Fall. Einer Untersuchung der Europäischen Zentralbank von 2014 zufolge ist das durchschnittliche Vermögen von Immobilieneigentümern mit 418.000 Euro achtmal höher als das von Mietern. Das ist problematisch, denn mit Reichtum kommt Macht. Zwar gibt es keine bestimmte Zahl, die festlegt, ab wann man reich ist. Ob Reichtum 4 Millionen oder ein paar Milliarden auf dem Konto bedeutet, spielt letztlich keine Rolle. Viel wichtiger ist, was Vermögen für eine Person bedeutet. Denn es ist weit mehr als das bisschen Geld, mit dem man alltägliche Konsumgüter erwirbt. Großes Vermögen birgt eine Potenzialität, die über den reinen Geldwert hinausgeht. Es ermöglicht vermögenden Menschen, Einfluss auf Politik und Gesellschaft auszuüben und sich zugleich von weniger Vermögenden abzugrenzen. Es erlaubt, eine elitäre Lebenswelt fernab von den Realitäten der Mehrheitsgesellschaft aufzubauen, die so voll von schamlosen Privilegien und ungerechtfertigtem Einfluss ist, dass sie anderen schadet. Eine demokratische Gesellschaft muss dieser enormen Vermögensungleichheit entgegentreten oder sie droht an ihr zu zerbrechen. Bevor wir uns den Auswirkungen auf die Demokratie zuwenden, beleuchten wir im nächsten Blink die Privilegien der Reichen genauer. Blink Nummer 2. Reichtum vermehrt sich von selbst und wird vom Staat geschützt und gefördert. Reichtum ist ein Privileg, das nur wenige genießen. Damit gehen weitere Vorzugsrechte einher, von denen arme Menschen nur träumen können. Wer schon reich ist, wird einfach noch reicher. Denn ab einem gewissen Vermögen vermehrt sich das Geld fast wie von selbst. Gründe dafür gibt es viele. So können sich Reiche große Anteile profitabler Unternehmen leisten und jährlich üppige Dividenden abschöpfen. Zudem können sie dadurch über die Zukunft eines Unternehmens mitentscheiden und nehmen Einfluss auf das Schicksal vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aktien werfen regelmäßig Gewinne ab, mit denen weitere Aktien gekauft werden können, sodass das eigene Vermögen stetig wächst. Ihr Vermögen macht Reiche unabhängig von den Unsicherheiten des Arbeitsmarktes, mit denen die meisten Menschen konfrontiert sind. Reiche müssen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie müssen nichts tun, was ihnen nicht gefällt. Und Vorgesetzten müssen sie auch nicht gefallen. Als ob das noch nicht genug wäre, müssen Reiche ihr Vermögen nicht offenlegen und profitieren außerdem von staatlichen Steuererleichterungen. Freibeträge kommen nur wohlhabenden Menschen zugute. Durch Spenden können sich Überreiche gesellschaftlich profilieren und zugleich große Summen von der Steuer absetzen. Ärmeren Menschen hingegen hilft der Steuerfreibetrag nicht, denn sie haben nichts, was sie spenden könnten. Während ärmere Menschen verpflichtet sind, dem Staat ihr ganzes Einkommen und andere Vermögenswerte aufzuzeigen, wenn sie zum Beispiel Sozialhilfe beantragen wollen, unterliegen reiche Menschen keiner solchen Pflicht. Bei freiwilligen Vermögenserhebungen verlässt sich der Staat darauf, dass reiche Bürger ihr Vermögen ehrlich angeben oder sich selbst als reich einschätzen. In der Folge gibt es Unmengen von Daten über arme Bürger und Armut. Reichtum hingegen bleibt eine gesellschaftliche Blackbox. Niemand weiß, wie groß der Wohlstand der Vermögenden wirklich ist. Wenn wir allerdings eine offene und ehrliche Diskussion über gerechte Vermögensverteilung führen wollen, dann ist solches Wissen unentbehrlich. Denn nur auf Basis von Fakten können wir uns eine fundierte Meinung bilden. Blink Nummer 3. Reiche Menschen genießen hohes Ansehen und politischen Einfluss. Steve Jobs wurde wie ein Heiland verehrt. Ganz egal, ob er ein neues iPhone präsentierte oder über Kinderarmut sprach, wann immer er die Bühne betrat, wurde er erhört. Sein Wort galt als Weisheit, auch wenn das Thema fern seiner Expertise lag. Jobs befindet sich in guter Gesellschaft. Auch anderen Reichen und Überreichen, seines Elon Musk, Bill Gates oder Oprah Winfrey, glauben wir aufs Wort. Ganz offensichtlich genießen reiche Menschen größeres Ansehen als Arme. Arme Menschen werden gemeinhin als Nutznießer des Wohlfahrtsstaats dargestellt, wobei zwischen vermeintlich verdienter und unverdienter Armut unterschieden wird. Solche, die ihre Lehre abbrechen und übermäßigem Alkoholkonsum verfallen, hätten sie verdient. Andere, die durch einen Schicksalsschlag ihre Arbeit und Lebensgrundlage verlieren, hätten ihre Armut nicht verdient. Gemeinsam aber würden die Armen eine große hilfsbedürftige Masse bilden, die voller Neid zu den Schönen und Reichen aufblickt. Reiche Menschen hingegen seien anständige Leute und Teil der Oberschicht. Derartige Ausdrücke spiegeln die soziale Hierarchie der Gesellschaft wider. Reiche werden mit positiven Begriffen belegt, die suggerieren, dass sie etwas geschafft hätten oder oben angelangt wären. Wie das öffentliche Meinungsbild ist auch die Politik enorm vom Einfluss reicher und überreicher Menschen geprägt, weil sie über eine besondere wirtschaftliche Macht verfügen. Leistet der Vorsitzende eines großen Autokonzerns Lobbyarbeit und spricht mit hohen Vertretern der Politik, so vereint seine Stimme die eines Firmenimperiums mit einer gigantischen Wertschöpfungskette, an der tausende Arbeitsplätze hängen. Ein solches wirtschaftliches Schwergewicht kann der Staat nicht ignorieren, sondern muss es hofieren. Infolgedessen wagt die Politik es nicht, gesellschaftliche Ungleichheit gegen den Willen der Wirtschaft durchzusetzen und belässt es bei Augenwischerei. Ein Beispiel hierfür ist die weltweite Finanzkrise von 2008. Ausgelöst wurde sie durch faule Immobilienkredite und unverantwortliche Risikospekulationen seitens der Überreichen. Als die Blase schließlich platzte und tausende Menschen Heim und Arbeit verloren, schritt der Staat ein und rettete zunächst die Banken vor dem finanziellen Ruin. Zwar drohte die Politik mit Maßnahmen wie einer Finanztransaktionssteuer oder dem Kappen von Managergehältern, was aber letztendlich reine Symbolpolitik war. Es wurde nichts unternommen, um die Überreichen ernsthaft zur Verantwortung zu ziehen, den Wohlstand umzuverteilen und die tiefe Vermögenskluft zu schließen. Es zeigte sich einmal mehr, reiche Menschen genießen größeres Ansehen und eine politische Vormachtstellung. Blink Nummer 4. Der Zorn der Armen richtet sich oft gegen die Falschen. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, wird wütend und will sich wehren. Alle Versuche, der Ungerechtigkeit des Reichtums entgegenzutreten, scheinen jedoch zu verpuffen. Obwohl die Gesellschaft tief gespalten ist, richtet sich ihre Wut nicht auf die eklatante Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Anstelle eines berechtigten Gefühls der Unzufriedenheit gegenüber dem Überreichtum, wächst in der Gesellschaft der irrationale Zorn gegen die Schwächeren. Das wiederum spielt den Überreichen in die Hände. Die Äußerungen des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz verdeutlichen den verqueren politischen Diskurs. Anstatt über eine gerechte Vermögensverteilung zu sprechen, warf er den Armen wiederholt und gezielt Neid vor. Zugleich bediente er sich populistischer Parolen und zündelte mit Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit, um den weniger betuchten Menschen ein Feindbild zu bieten, an dem sie ihren Zorn über die wachsende Ungerechtigkeit ausleben können. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die Ablehnung gegenüber Geflüchteten und Asylbewerbern in der Gesellschaft in letzter Zeit zunimmt. Denn einige Menschen geben Schwächergestellten, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, die Schuld an der eigenen Misere. Die psychologische Erklärung dafür ist simpel. Auf Personen, die uns sozial und gesellschaftlich nahe sind, denen wir etwa täglich im Bus begegnen, können wir unsere Gefühle leichter projizieren, seien sie positiv oder negativ. Überreiche Menschen hingegen sind für die meisten von uns nicht greifbar. Wir kennen sie nur von den bunten Bildern der Hochglanzmagazine. Bei all dem Klatsch über ihr Privatleben erscheinen uns diese Menschen derart unwirklich, dass wir sie emotional nicht als Teil der alltäglichen gesellschaftlichen Missstände erkennen können. Zugleich brennen reichen Menschen andere Probleme auf der Seele. Diskussionen über die Höhe des Existenzminimums sind für sie abstrakt, denn sie sind nicht persönlich betroffen. Steuererleichterungen, Gesetzgebungen über Unternehmensverpflichtungen oder Erbschaftssteuerbeträge hingegen sind Teil ihrer Lebensrealität. Zwar setzen sich einige wenige für Solidarität und soziale Themen ein, für die meisten sind derartige Bemühungen jedoch nicht dringlich genug, da ihr eigenes soziales Umfeld nicht betroffen ist. In der politischen Arena kämpfen sie daher mit ihrem Schwergewicht für andere Interessen, während die Armen in diesem Kampf kraftlos untergehen. Blink Nummer 5. Überreichtum ist mit einer demokratischen und gerechten Gesellschaft nicht vereinbar. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten wären die meisten Menschen sich wohl einig, wie die Vision einer gerechteren Welt auszusehen hätte. Der extreme Reichtum einer Handvoll Menschen ist mit der Idee eines wohlverdienten Wohlstands nicht mehr vereinbar und sollte neu verteilt werden. Eines der größten Hindernisse dafür ist jedoch, dass unsere kapitalistische Gesellschaft auf dem Leistungsprinzip beruht. Was zählt, ist die Leistung des Einzelnen, und wer mehr leistet, der soll auch mehr bekommen. Dies reflektiert sich ebenso in unserer Alltagssprache. Wir reden beispielsweise von Besserverdienenden und meinen damit nicht nur, dass jemand mehr Geld erhält, sondern auch selbst ein bisschen besser ist. Eine Leistungsgesellschaft wird auch als Meritokratie bezeichnet. Ob sie eine gute oder schlechte Form der gesellschaftlichen Organisation ist, darüber lässt sich streiten. Dessen ungeachtet ist das Prinzip Leistung ein Fundament unserer heutigen Welt. Wer vermögend ist, hat viel geleistet. Und wer viel leistet, hat sein Vermögen verdient. Soweit die Theorie. In der Praxis scheitert das Prinzip Leistung kläglich, was ein Blick auf den Gehaltsschein einer ambulanten Pflegekraft, die harte und essentielle Arbeit leistet, verdeutlicht. Leistung kann hier nicht als Maßstab gelten, denn niemand kann behaupten, die Leistung einer Aktieninvestorin sei das 10.000-fache der Arbeit eines Krankenpflegers wert. Mit einem reichen Erbe wird das Leistungsprinzip schließlich vollends ad absurdum geführt. Jemand, der reich erbt, hat nichts geleistet, sondern allein das Glück, in eine reiche Familie hineingeboren worden zu sein. Die Ungerechtigkeit des Überreichtums verhindert jedes solidarische Miteinander in unserer Gesellschaft. Fortwährende Ungleichheit weckt Ressentiments, die den solidarischen Zusammenhalt untergraben. Überreichtum ist daher unvereinbar mit einer demokratischen, auf Gleichheit beruhenden Gesellschaft. Er verhöhnt diejenigen, die täglich schuften und doch kaum Geld zum Leben haben. Doch warum wird der Überreichtum dennoch von den Armen abgesegnet? Blink Nummer 6. Arme Menschen bewundern Reiche und deren Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär. Man könnte meinen, dass Arme, die kaum etwas haben, den exzessiven Luxus der Reichen verachten würden. Denn wären diese nicht reich, wären jene nicht arm. Warum also kommt es nicht zum Umsturz? Warum nehmen sich die Armen nicht, was die Reichen im Überfluss haben? Die Erklärung hierfür ist paradox. Während die Politik oft den Neid der Armen auf die Reichen beschwört, zeigt sich in Wirklichkeit ein anderes Bild. Arme Menschen sind den Reichen überwiegend wohlwollend gesinnt. Wenn ein Milliardär ein paar Millionen für wohltätige Zwecke spendet, erscheint er ihnen großzügig und barmherzig. Insbesondere in den USA sind ärmere Menschen nahezu besessen vom American Dream und der sprichwörtlichen Geschichte des Tellerwäschers, der zum Millionär wird. Sie gibt ihnen Hoffnung, mit nur einem Quäntchen Glück selbst Teil der Oberschicht werden zu können. Die Mythenbildung um einige Überreiche verdeutlicht das. Denken wir an Steve Jobs, so schwebt uns das Bild eines jungen Hobbybastlers vor Augen, der aus der Garage heraus ein gigantisches Technologieunternehmen hochzog. Diese Geschichte macht den überreichen, inzwischen verstorbenen Jobs zu einer für die Massen erreichbaren Person. Sie lässt uns an den Aufstieg glauben und gibt uns die Hoffnung, genau wie Jobs für uns und unsere Nachkommen ein besseres Leben erreichen zu können. Solch verklärende Geschichten sind jedoch Gift für die Gesellschaft, denn sie verhindern Veränderung und Verbesserung. Ein Lebensweg wie der von Steve Jobs ist selbst unter Überreichen eine seltene Ausnahme. Die Geschichte seines Aufstiegs dient allein dazu, das bestehende gesellschaftliche Gefüge zu festigen und es den Armen als rechtmäßig zu verkaufen. So bleiben die Massen der ärmeren Menschen ruhig und begehren nicht auf. Zur Zeit der Französischen Revolution waren sich viele Menschen ihrer Ungleichheit bewusst, sodass sie sich gemeinsam gegen das Leid erhoben, das sie tagtäglich erlebten. Heute hingegen befindet sich die Gesellschaft in einem Zustand der Verblendung und die fehlende Empörung und Wut machen jede Veränderung unmöglich. Dies trägt dazu bei, dass sich die materielle und gesellschaftliche Kluft weiter vertieft. Blink Nummer 7. Die Wohltätigkeit der Reichen verschärft die gesellschaftlichen Missstände. Wir alle kennen wohl Dagobert Duck. Die berühmte Comicfigur aus Entenhausen schwimmt buchstäblich im Geld und ist doch geizig ohnegleichen. Diesem Bild des knauserigen Überreichen begegnen wir oft, in der Literatur wie auch im öffentlichen Diskurs. Demgegenüber steht das ebenso überzogene Bild des wohltätigen Reichen. Auffällig ist also, dass der Charakter der Reichen oft schwarz-weiß gemalt wird. Sind die Reichen nun natürliche Gutmenschen oder von Gier und Geiz verdorben? Seit jeher zerbrachen die Gelehrten sich den Kopf über den Charakter der Reichen. Von den alten Griechen wie Platon und Aristoteles bis hin zu Friedrich Nietzsche. Sie alle grübelten über die gesellschaftlichen und moralischen Pflichten der Reichen. Aristoteles zum Beispiel meinte, dass reiche Menschen habgierig seien und es ihnen an Tugend fehle. Im Hinblick auf wohltätige Reiche aber, die große Summen an Bedürftige verteilten, geriet Aristoteles' Argumentation in die Zwickmühle. Nun, die Reichen mögen es gut meinen. Gleichzeitig verfestigt ihre Wohltätigkeit die gesellschaftliche Ungleichheit. Zwar hilft Philanthropie armen Menschen in Not oder ermöglicht etwa den Bau einer neuen öffentlichen Bibliothek. Reiche geben aber nur einen Bruchteil ihres Vermögens dafür ab, während die Bibliothek ihren Namen für die Ewigkeit trägt. Zudem wird Philanthropie als Rechtfertigung der bestehenden Machtverhältnisse genutzt. Solange die Reichen ein klein wenig von ihrem Vermögen teilen, verfliegen alle Vorwürfe von Habgier. Zugleich wird durch großzügige Spenden der Druck auf den Wohlfahrtsstaat reduziert, obwohl dieser eigentlich in der Pflicht steht, so für die Gemeinschaft zu sorgen, dass niemand auf Spenden angewiesen ist. Darüber hinaus meint eine Person, die großzügige Spenden empfängt, ewig in der Schuld des Spenders zu stehen. So werden die gesellschaftlichen Privilegien der Überreichen akzeptiert und durch sporadische Großzügigkeit aufrechterhalten. Blink Nummer 8. Es gibt sinnvolle Lösungsansätze gegen die Ungerechtigkeit des Überreichtums. Überreichtum stellt ein klares gesellschaftliches Problem dar. Doch mit etwas politischem Willen ließen sich der ungerechte Besitz umverteilen und eine fairere Gesellschaft schaffen. Dazu müssten zunächst die Möglichkeiten einer reichen Erbschaft eingeschränkt werden. Seit den 1980er Jahren haben Herkunft und Familie wachsenden Einfluss auf das Vermögen einer Person. Jegliche Bildungsbemühungen von Menschen aus ärmeren Schichten aber spiegeln sich kaum in deren Vermögen wider. Während eine reiche Erbe niemals der Furcht der Obdachlosigkeit entgegensehen muss, ist diese Angst für viele Hartz-IV-Empfangende ständige Realität. Um den demokratischen Werten von Gleichheit und Gerechtigkeit näher zu kommen, muss die Regelung von reichen Erbschaften überdacht werden. Andernfalls formt sich weiterhin ein dynastischer Quasi-Adel, der sein Vermögen von Generation zu Generation weitergibt, mehrt und so jeden Bezug zum Leben der restlichen Bevölkerung verliert. Als zweite Maßnahme gegen den Überreichtum müssen Vermögen transparent gemacht und ein maximaler Vermögenswert festgelegt werden. Dazu könnte beispielsweise ein Vermögenskataster, also eine Art amtliches Grundbuch, geführt werden, das Vermögensverhältnisse verpflichtend listet und dabei Aktien und andere Wertanlagen erfasst. Dieses Kataster müsste weltweit etabliert werden, um Geldflucht in Steueroasen wie zum Beispiel Panama zu verhindern. Ohne Frage würde eine solche Maßnahme auf den erbitterten Widerstand der Reichen stoßen, denn diese reagieren zunehmend gereizt auf die vermeintlichen Ungerechtigkeiten des Staats, sobald sie ihr Vermögen angetastet sehen. Nichtsdestotrotz muss auch über ein Maximalvermögen diskutiert werden, dessen Höhe demokratisch bestimmt werden könnte. So eröffnet sich die Chance einer breiten öffentlichen Diskussion über Reichtum und die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Umdenkens hin zu einer gerechteren Welt. Es ist an der Zeit, für eine faire Vermögensverteilung zu kämpfen. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, lautet, dass der Überreichtum eine schreiende Ungerechtigkeit ist. Die Schere zwischen Arm und Reich spaltet die Gesellschaft, sie gefährdet den Sozialstaat und die Demokratie. Dennoch begehren die Armen kaum auf und die Politik tritt auf der Stelle. Um der Vision einer gerechteren Gesellschaft näher zu kommen, müssen wir die Verteilungsfrage neu stellen und einen öffentlichen Diskurs über Reichtum und Armut wagen. Das waren unsere Blinks zu Überreichtum von Martin Schürz. Danke fürs Zuhören.